herzlich willkommen zu einer neuen Episode von System Matters. Mit mir dabei ist der Stefan.
Hallöchen.
Ich bin der Daniel und wir wollen uns heute mit einem neuen Rollenspiel beschäftigen, was wir machen. Und zwar ist das Ganze Ironsworn. Worum geht's in diesem Spiel? Was verrät uns der Titel darüber?
Ironsworn ist ein Fantasy-Rollenspiel. Erstmal das. Mhm. Und wie der Name schon sagt, geht es darum, dass ihr oder du speziell auf Eisen geschworen hast. Das bedeutet, irgendwie ist etwas passiert im Leben deines Charakters, das so wichtig war, dass du einen Schwur leisten wolltest. Vielleicht um Rache zu üben, um etwas wieder gut zu machen, um jemanden zu retten. Und das war so wichtig, dass du dabei ein Stück Eisen in die Hand genommen hast oder Eisen berührt hast und auf dieses Eisen geschworen hast. Und das ist sozusagen der erste Punkt des Backgrounds dieses Spiels. Wenn man auf Eisen geschworen hat, sei es auf sein Schwert, auf eine Rüstung oder eine Münze, die man in der Hand hatte, als man den Schwur gesprochen hat, dann ist das ein heiliger Eid. Den muss man erfüllen. Wenn man den nicht erfüllt, ist man ein Ausgestoßener, hat man versagt auf ganzer Linie und zwar auch in den Augen der Götter. Warum das so ist, gibt es verschiedene Diskussionen darüber. Vielleicht ist Eisen sozusagen, sind die Knochen der Erde und die Götter hören dich dann besser, wenn du es tust. Vielleicht ist es auch einfach Tradition. Punkt ist, dein Schwur ist auf Eisen geleistet worden und du musst ihn erfüllen, koste es, was es wolle.
Ich finde, das gibt auch schon einen guten Einblick in die Welt des Spiels, denn wir haben hier nicht so eine High-Fantasy-Welt, in der ja Magie irgendwie allgegenwärtig ist, sondern das ist schon eine Welt, die düsterer ist, realistischer in gewisser Weise und eben auch so einen grimmigen Aspekt mit sich bringt.
Genau, also man kann, wenn man sich so vorstellt, so als ersten Touchstone so eine Wikinger-artige Umgebung, auch wenn es eben kein Wikinger-Spiel ist, aber so von der Idee her. Es ist eine kalte Welt, die Dörfer sind so abgelegene kleine Dörfer, es gibt keine großen Städte, keine Hochkulturen. Man lebt in kleinen, verschlossenen Gemeinschaften miteinander und beschützt sich gegenseitig. Und manche Leute eben ziehen aus, um auf Questen zu gehen. Oder diese Questen sind nicht irgendwelche hehren Aufgaben, die Götter dir gegeben haben, oder du suchst nach Ruhm und Reichtum, das kannst du auch machen, ist aber eigentlich ungewöhnlicher, sondern es sind persönliche Anliegen, die du hast. Dinge, die dir selber so wichtig waren, dass du geschworen hast, sie zu erfüllen. Und aus diesen Gründen ziehst du eben aus und wirst zu einem Eisenverschworenen und bist damit Teil einer kleinen Gruppe von Leuten, die in dieser Welt besonders sind, die werden auch als besonders angesehen, eben dadurch, dass sie den Schwur geleistet haben. Nicht alle Menschen trauen sich, solche Schwüre zu leisten, weil es dich dein Leben kosten kann oder zumindest vielleicht auch dein Verstand, wenn du dich darin verlierst. Und sie werden gleichzeitig sozusagen, denkt man, sie haben ein schlimmes Schicksal. Die haben es nicht leicht, die haben diesen Weg gewählt oder das Schicksal hat ihnen diesen Weg auferlegt. Und ja, man betrachtet sie mit Ehrfurcht, aber auch mit Sorge, diese Leute.
Ist so ein bisschen wie Rollenspiel machen, oder?
Es ist ziemlich genauso wie Rollenspiel machen, ja. Absolut richtig. Die Leute werden mit Sorge betrachtet.
Ich finde, neben diesem Wikinger-Aspekt finde ich eigentlich so als Touchzone oder als Inspirationsquelle finde ich Beowulf eigentlich ganz reizvoll. Oder eben auch der 13. Krieger, was ja im Grunde auch eine Nacherzählung der Beowulf-Geschichte ist. Das, finde ich, trifft das Ganze ganz gut. Was übrigens beim 13. Krieger ganz schön ist, ist, dass die ganze Geschichte ja erzählt wird durch einen Schriftgelehrten aus Bagdad, wenn ich mich recht entsinne. Ein Diplomaten, genau. Und das ist auch nochmal ein interessanter Punkt, weil Ironsworn ist ja nicht nur Wikinger-Welt, ja. Das ist ja schon relativ divers, welche Kulturen da in die Eisenlande gelangt sind. Denn das ist ein Kontinent oder eine große Landmasse, die abgeschlossen ist vom Rest der Welt, wenn ich mich recht entsinne.
Genau, das ist eine Insel, die im nördlichen Ozean liegt, heißt es. Oder eine Halbinsel ist es sogar. Es ist eine große Halbinsel. Die erinnert so von der Form und von der Lage her, kann man sagen, bis an Grönland. Die Küsten sind rau und hart, es gibt Wälder, im Norden sozusagen beginnt das ewige Eis. Aber diese Insel, Halbinsel, ist erst vor 2 Generationen besiedelt worden. Es gibt da keine Menschen, die eine Kultur aufgebaut hätten, sondern die Eisenländer, wie man die Bewohner nennt, die sind erst vor 2 Generationen dahin gezogen, weil in der alten Welt gab es eine große Katastrophe. Vielleicht eine Hungersnot, vielleicht eine Seuche, vielleicht die Untoten, ja, was in Fantasy-Welten eben so passieren kann. Und diese Menschen sind von dort geflohen. Geflohen über diesen Ozean und haben eine neue Heimat gefunden in diesen Eisenlanden, wo bisher sozusagen niemand gelebt hat, soweit man weiß. Und ja, jetzt vergessen sie gewissermaßen langsam sozusagen ihre alten Kulturen. Also sie haben Erinnerungen daran, wie es zu Hause war. Manche Traditionen eben haben sich auch erhalten. Das heißt, in dem einen Dorf wird vielleicht dem Sonnengott gehuldigt und in dem anderen hat man jährliche Feste, irgendwo wo man dem Vulkan irgendwie anbietet. Also die Kulturen sind ganz unterschiedlich von Dorf zu Dorf, weil sie aus unterschiedlichen Gegenden der alten Welt kommen. Ebenso auch die Charaktere können aus ganz unterschiedlichen Kulturen kommen. Allerdings sind diese Kulturen eben ja so eine Erinnerung nur noch. Und in den Eisenlanden verschwinden die nach und nach. Und es haben sich in den Eisenlanden eben eigene Traditionen herausgebildet, wie dieses Schwören auf Eisen. Aber dass du sagst, dass der 13. Krieger interessant ist, weil der Schriftgelehrte die Geschichte erzählt, passt auch insofern gut, als dass Iron Sworn einen starken Fokus hat darauf, dass man es alleine spielen kann und seine Geschichte selber aufschreibt.
Ja, das ist ohnehin ein sehr interessanter Aspekt, zu dem ich auch jetzt gekommen wäre, weil wir haben ja hier als Grundlage ein PBTA-Spiel, ja, ein Powered by the Apocalypse-Spiel, sowas wie Dungeon World, sowas wie So tief die schwere See, aber schon sehr stark modifiziert. Und zwar auch durchaus so modifiziert, dass man es nämlich alleine auch spielen kann. Das hatte Sean Tompkins in einem Interview erzählt, dass das auch eine Idee grundsätzlich war. Wie kann ich das so modifizieren, dass ich das alleine spielen kann? Und die Spielzüge bieten sich geradezu dazu an, um alleine gespielt zu werden.
Genau, wir haben bei Iron Sworn, wie eben auch bei Dungeon World oder anderen PBTA-Spielen, haben wir Spielzüge, die die Regeln in so Modulen organisieren und denen ich folgen kann. Also die Module haben einen Auslöser, wenn du im Nahkampf angreifst. Wenn du etwas Gefährliches versuchst oder auf eine Bedrohung reagierst, dann ist es Gefahr. Trotzdem, wenn du ein Gebiet durchsuchst, Fragen stellst, Untersuchungen anstellst, eine Spur folgst, dann ist es der Spielzug Informationen erlangen und so weiter. Und diese Spielzüge sagen dir, was musst du würfeln und was passiert bei einem vollen Erfolg, bei einem Teilerfolg oder einem Fehlschlag. Und es sagt dir, was bekommst du, was verlierst du und wie geht die Erzählung von hier aus weiter. Und es gibt jetzt bei Iron Sworn mehr Spielzüge, und sie sind auch stärker miteinander vernetzt, so dass du auch ohne Spielleitung in der Lage bist, gegen dieses Spiel zu spielen oder mit diesem Spiel zu spielen, um deine Geschichte zu erzählen. Und die Spielzüge werden ergänzt durch die sogenannten Orakel. Orakel, das ist eine Sammlung an, im Grunde sind es Zufallstabellen. Es sind teils miteinander vernetzte Zufallstabellen, ein sehr robustes Set an Zufallstabellen, in der ich die verschiedensten Dinge auswürfeln kann. Natürlich, ich kann Namen auswürfeln von Orten oder von Personen oder den Schauplatz mit Adjektiven ausstatten. Ich kann aber auch, das ist das eines der wichtigsten Dinge, Handlung und Thema auswürfeln. Habe ich jeweils 100 Stück. Ich kann zum Beispiel Handlung, würfel ich eine 8, habe ich bewachen und Handlung, Thema würfel ich Land 53, dann weiß ich, was will diese Person? Sie will ein Land bewachen oder und ist es meine Aufgabe, ein Land zu machen? Also dann kann ich schauen, was wollen Menschen? Oder worum geht es hier? Was ist das Problem? Da bekomme ich dann also direkt Anregungen, mit denen ich weiterdenken kann. Und darum geht es bei Iron Sworn ganz oft. Ich erzähle die Geschichte und entweder gibt die Spielleitung mir Anregungen oder ich würfel sie aus. Und dann überlege ich, wie mache ich von hier aus weiter? Was sagen mir diese Anregungen über mich, meinen Charakter, über die Welt oder über die Questen, auf denen ich gerade bin?
Und dadurch ergeben sich im Grunde drei Spielmodi. Also wir können das zum einen allein spielen, also als Solo-Abenteuer, wo man die Eisenlande erforscht. Man kann es aber auch kooperativ spielen, ohne Spielleitung. Oder man spielt es eben mit einer Spielleitung, die dann eben selbst Dinge ins Spiel bringt, um das Ganze spannend zu gestalten.
Der Solo-Modus, wie gesagt, ist nicht einfach dran geflanscht, sondern der stand von Anfang an in diesem Spiel im Zentrum. Und es ist auch gut, weil es ist schwieriger, ein Solospiel funktionstüchtig zu halten, als ein vom Spielleitung geleitetes Spiel. Weil letzteres kann man sich darauf verlassen, da sitzt noch ein Mensch, der mit Ideen aushilft und Sachen handwedelt, wenn es sein muss. Solospiel muss funktionieren. Und das tut Iron Sworn.
Das ist auch der Grund, warum es eben so viele Spielzüge gibt, was ein bisschen ungewöhnlich ist, wenn man sich das anschaut. Gerade bei moderneren PBTA-Spielen sind ja die Spielzüge nicht mehr ganz so ausführlich wie in den Anfangstagen. Aber hier hat man wirklich sehr viele Spielzüge, basierend eben darauf, wenn du es allein spielen möchtest, musst du eben diese Spielzüge haben, um das Spiel irgendwie voranzubringen.
Absolut. Ich brauche ja auch nicht immer alle. Also es gibt zum Beispiel, ich kann die Möglichkeit haben, einen Kampf über verschiedene Arten von Spielzügen auszuspielen, angreifen, abwehren, das Blatt wenden. Oder ich kann einfach den Spielzug kämpfen verwenden, damit es nicht so wichtig ist. Und da wird mit einem Würfelwurf gewissermaßen der Ausgang des gesamten Kampfes angezeigt. Ich kann also auch selber entscheiden, wie detailliert möchte ich eigentlich verschiedene Szenen ausspielen. Das ist auch ein Punkt bei den Questen, die ja im Zentrum des Spiels stehen. Es geht, alle diese Spielzüge sind dazu da, zu schauen, was passiert bei dem Versuch, meine Queste zu erfüllen. Was für Komplikationen treten auf, wie kann ich sie lösen? Questen haben, genau wie Feinde oder andere Gefahren, eine Schwierigkeitsstufe, ein Schwierigkeitsgrad. Das sind 5 Stufen, das geht von lästig über gefährlich und gewaltig bis hin zu extrem oder sogar episch.
Was wäre denn so ein Beispiel für eine Quest, die eben sehr einfach ist und was wäre dann etwas Episches? Also was könnte man da so sich als Beispiel anschauen?
Das ist nicht sofort zu beantworten, denn es zum einen ist es natürlich die Gefahr, die mir droht. Eine lästige Quest wäre vielleicht nur, ja, könnte sein, begleite deinen Mentor in die nächste Stadt, wo er den Händler treffen soll. Das muss ich machen. Da gibt es keine große Herausforderung und ob sonst eigentlich keine große Gefahr. Eine epische Quest könnte sein, befreie den Hof des Königs von dem Monster, das die ganze Stadt plagt. Das ist sozusagen, das ist die große Aufgabe, wo ich doch überhaupt keine Ahnung habe, wie ich das überhaupt schaffen soll.
Das führt ja im Grunde dann auch dazu, dass du kleinere Wege gehen musst, um überhaupt den Hof zu befreien. Also das kann ja erstmal damit anfangen, dass du dich darum kümmern musst, was ist überhaupt das Problem? Welche Dinge brauche ich, um das Problem dann anschließend zu lösen? Und dann muss ich anschließend das Problem konfrontieren, wenn es eben Grendel wäre zum Beispiel.
Genau, das ist ein Punkt. Denn dieser Schwierigkeitsgrad ist nicht nur eben die Gefahr, die mir droht, sondern eben auch meine Entscheidung oder die Entscheidung der Spielleitung, je nachdem, wie viel Zeit ich dieser Queste in dem Spiel einräumen möchte. Wenn ich also sage, diese Reise ist mir eher egal, lass uns sie doch kurz abhandeln, da sage ich, die ist lästig oder gefährlich, dann kann ich meine Fortschrittsleiste recht rasch füllen und diese Quest recht rasch zu Ende bringen. Wenn ich sage, das hier ist ein Ding, darum geht's meinem Charakter. Meinem Charakter geht's nur darum, den verlorenen Bruder zu finden. Das ist sozusagen der Zweck, den mein Charakter in der Geschichte hat, dann ist das meine epische Queste. Da werden wir mehrere Abende dran sitzen. Das ist mein ganzer Story-Arc, wird das sein. Lass uns die episch machen. Und danach natürlich kommen Subquests, die sagen, ja, um den zu finden, muss ich erstmal die Leute überzeugen, mit mir zu sprechen und ihr Vertrauen erlangen und so. Und das könnte dann eine gefährliche Queste sein, die ich brauche, um im anderen Fortschritte zu machen. Genau so läuft's.
Und du hattest ja gerade erwähnt, dass man sozusagen einen Fortschrittsbalken hat. Also das bedeutet, auf dem Charakterbogen trägt man dann oben ein, was für eine Queste beziehungsweise was für ein Eid man geschworen hat. Trägt dann ein, ob er eben gefährlich, gewaltig oder episch ist. Und darunter hat man dann Kästchen, wo man dann immer ankreuzen kann, wenn ein Teil dieser Queste abgeschlossen ist. Oder wenn man einen Fortschritt erlangt hat.
Wenn du Fortschritt erhältst durch entsprechende Spielzüge, dann kannst du dort Striche oder Sternchen eintragen. Sternchen ist immer so ein Set an Strichen, was ein Kästchen voll ausfüllt. Der Clou ist, dass die Anzahl an Strichen, die du eintragen darfst, von der Schwierigkeit der Queste abhängst. Du sagst, also ich habe einen Erfolg, dann wenn ein Erfolg gibt dir bei einer lästigen Quest eine ganze Reihe von Kästchen, bei einer epischen Quest eigentlich nur einen einzigen Strich. Es sozusagen, damit wird gemessen, dass du nicht verschiedene Grade an Erfolgen irgendwie abmessen musst, sondern dass du schaust, wie schwierig ist eigentlich die Gesamtaufgabe und wie oft muss ich wohl Erfolg haben, um das zu schaffen. Was wichtig ist und was mich beeindruckt hat, ist, du musst nicht die Fortschrittsleiste voll machen, um die Quest zu erfüllen. Das ist sogar eher ungewöhnlich.
Wie funktioniert das dann, wenn du eine Quest abschließen möchtest?
Du kannst zu jedem Zeitpunkt versuchen, die Quest zu beenden. Das gleiche gilt übrigens auch für Kämpfe, die auch so gehandelt werden wie kleine Subquests, wo ich Fortschritt im Kampf sammle und irgendwann den Kampf beenden kann. Du kannst einmal sagen, okay, ich glaube, ich bin jetzt weit genug, ich glaube, ich habe alles, was ich brauche, oder ich habe einfach Geduld verloren, oder mein Charakter verliert die Nerven, ich will die Queste oder ich will meine Aufgabe hier und jetzt beenden. Jetzt stelle ich das Monster, ich gehe jetzt in die Höhle und hol mir das Ding, oder ich setze zum finalen Schlag an, jetzt rollen die Köpfe. Und dann würfelst du auf die Anzahl an Fortschrittskästchen, die du ausgefüllt hast in deiner Queste. Je mehr Fortschrittskästchen du bereits ausgefüllt hast, desto höher die Chance, dass du die tatsächlich Erfolg hast und es abschließen kannst. Je weniger du hast, desto unwahrscheinlicher ist es, aber es ist nie unmöglich. Theoretisch kannst du auch einfach hot-headed durch alles durchlaufen und versuchen, sofort alles auf einen Schlag zu erledigen. Allerdings Fehlschläge haben natürlich schlimme Konsequenzen.
ich sag mal jetzt ein ganz absurdes Beispiel. Das erinnert mich ein bisschen an das Sherlock Holmes Kriminalkabinett, was du auch alleine spielen kannst. Und du musst nicht allen Hinweisen nachgehen. Du kannst, wenn du sehr, sehr schlau bist oder echt Glück hast, in dem Fall von Ironshorn, kannst du eben deine Quest relativ rasch abschließen. Aber es wird einfacher, je mehr du drumherum ermittelst oder je mehr drumherum du Fortschritte eben erlangt hast, ne?
Also Iron Swan, Sherlock Holmes, ihr habt sie zuerst gehört. es kommt, Daniel macht es. Es ist gar nicht so abwegig, nein. Mit dem Unterschied, dass es bei Iron Swan noch eine wichtige Statusleiste gibt, ein Attribut gewissermaßen, das sich Momentum nennt. Und das zeigt gewissermaßen an, wie gut läuft meine Quest. Mache ich Fortschritte? Habe ich die Oberhand? Bin ich gut drauf? Wie läuft es insgesamt? Und dieser Wert hilft mir dann dabei, auch Würfel zu modifizieren und das auch im Zweifel das zu schaffen, was ich schaffen möchte. Also wir haben natürlich noch viel mehr Spielwerte als beim Kriminalkabinett. Ja, zum einen Momentum, wir haben eine Leiste für Leben, eine für Willen und eine für Vorrat. Das sind sozusagen die drei Statussets, die ich habe. Und ich habe meine 5 Attribute. Geschick, Herz, Eisen, Schatten und Verstand, mit denen ich Würfe modifizieren kann. Also ich habe ein recht robustes Set an verschiedenen mechanischen Teilen, die auch abbilden, wie geht's meinem Charakter? Wie laufen die Questen? Wie geht es mir körperlich, seelisch? Habe ich kein Essen mehr? Bin ich verzweifelt? All diese Dinge könnten mir die Regeln auch sagen. Und die Regeln greifen dann zusammen mit meiner Erzählung ineinander und schaffen dann sozusagen eine sehr gute Idee davon, wie mein Quest so geht. Ob ich das jetzt alleine spiele oder mit der Gruppe zusammen.
Und mit Hilfe eines einfachen Gegenstands, den fast jeder auf seinem Schreibtisch hat, nämlich einer simplen Büroklammer, kann man festhalten, wie der Momentum ist, wie das Leben ist und so weiter. Das finde ich irgendwie ganz nett, dass man das immer so hin und her schiebt.
Das stimmt, die Statusleisten stehen so links und rechts am Rand des Charakterbogens und dann werden Büroklammern daran getankt, anstatt immer alles zu... Man kann natürlich auch Bleistift vollkritzeln und alles kaputt radieren, wenn man will, aber Büroklammern sind da vielleicht gute Idee. Ja, es ist smart.
Wenn du Büroklammern hast, ist natürlich schon mal gut, aber du brauchst natürlich auch ein paar Würfel, um Ironshorn zu spielen. Ne? Also wir wollen ja in dieser Reihe, ist ja die erste Episode, wir wollen erstmal einen ganz groben Überblick geben, worum geht's hier überhaupt, was ist das für ein Spiel, was für eine Stimmung wird damit transportiert und wie funktioniert das so regeltechnisch so in etwa. Wir gehen dann in weiteren Episoden ein bisschen tiefer darauf ein, also wir werden immer wieder zurückkehren zu den einzelnen Aspekten, die wir hier schon aufgegriffen haben, also wie funktioniert das mit den Questen, wie funktioniert das mit den Eiden, warum sind die Eisenlande so und so konstruiert und wie sorge ich dafür als Spieler, dass ich die zu meinen eigenen Eisenlanden mache. Aber wir wollen hier in dieser Episode so einen ganz groben Überblick geben. Und ich glaube, der Überblick wäre nicht komplett, wenn wir nicht zumindest kurz einmal erklären, wie das Würfelsystem funktioniert. Wir kennen das ja aus den anderen PBTA-Spielen, dass wir mit 2W6 würfeln und dann entweder bei einer 10 oder mehr ein sehr gutes Ergebnis haben, bei einer 6 oder weniger ein ganz schlechtes und bei einer 7 bis 9 so ein Erfolg haben, aber irgendwas passiert. Das ist bei Ironsworn nicht so. Das ist anders. Hier liegt eine andere Regelmechanik zugrunde. Wie funktioniert das bei dem Spiel?
Also prinzipiell ist es nicht ganz anders. Der Weg dahin ist anders, aber es gibt immerhin noch diese 3 Stufen. Es gibt den vollen Erfolg, den Teilerfolg und den Fehlschlag. Und wie so oft ist der Teilerfolg das Spannende. Da passieren interessante Dinge. Fehlschläge allerdings haben schlimme Konsequenzen. Volle Erfolge sind, da läuft es gut für dich, da geht es voran, da bekommst du sogar Boni, die dich weiter vorantreiben. Aber der Würfelmechanismus ist anders. Und zwar würfel ich nur noch mit einem 6-seitigen Würfel und nicht mit 2. Aber dafür würfel ich gleichzeitig immer noch mit 2 10-seitigen Würfeln und dann vergleiche ich. Die 10-seitigen Würfel, 2W10, sind meine Herausforderungswürfel. Die geben mir jeweils an, die Aufgabe, die ich gerade mache, wie schwierig ist die jetzt eigentlich praktisch? Kommt was dazwischen? Läuft es besser als erwartet? Die Herausforderung ist also nicht statisch, die ich übertreffen muss, der Zielwert, sondern er wird durch die Herausforderungswürfel bestimmt. Ich werfe also 2W10 für die Herausforderung, sage also, ich bekomme zum Beispiel eine 4 und eine 8 und dann würfel ich meinen Aktionswürfel, das ist der 6-seitige Würfel, und der zeigt dann zum Beispiel eine 3. Jetzt würde ich aber sagen, prinzipiell gilt, der Aktionswürfel muss höher sein als die einzelnen Herausforderungswürfel. Ich zähle nicht zusammen, ist nicht 48 oder so, sondern ich habe eine 4 und eine 8 und ich habe eine 3 und ich muss höher sein. In der 3 wäre das zu wenig. Ich rechne darauf aber noch an, das jeweilige Attribut. Denn je nachdem, was für eine Herausforderung ich gerade machen will, spielt ein Attribut mit rein. Also wenn ich zum Beispiel mit dem Schwertern Schlag auf Schlag kämpfe, würfel ich auf Eisen. Wenn ich da +2 habe, bin ich schon mal bei 5. Und wenn ich dann noch irgendwo einen Bonus herkriege von einer, beispielsweise einer vorbereitenden Aktion oder jemand hilft mir, wie auch immer, kann ich zum Beispiel noch weitere Boni drauf addieren. Und jetzt vergleiche ich, angenommen, ich habe einen Aktionswert von 6 bekommen, und dann vergleiche ich, dann bin ich höher als die 4, aber nicht höher als die 8 auf den Herausforderungswürfeln. Und das wäre ein Teilerfolg. Für einen vollen Erfolg bin ich höher als beide Herausforderungswürfel. Beim Fehlschlag bin ich niedriger, beziehungsweise nicht höher als beide Herausforderungswürfel. Beim Teilerfolg schlage ich einen der Herausforderungswürfel, den anderen aber nicht. Das ist das Würfelsystem.
Das ist relativ einfach. Im Grunde ist das Spiel ja auch nicht sehr regellastig und nicht sehr kompliziert. Ja, also das Buch hat keine 300 Seiten. Jetzt fragt man sich, was steht in diesen ganzen Seiten drin, wenn das Regelsystem so einfach ist, weil komplizierter wird es ja nicht mehr. Es sind eben die Anzahl der Spielzüge, die ganzen Baukästen und Werkzeuge, die du hast. So ist dieses Buch aufgebaut und darum hat das eben fast 300 Seiten.
Genau. Interessant für dich, weil ich weiß, das magst du, wenn beide Zahlen auf dem Herausforderungswürfeln dieselben sind, wenn also die Herausforderungen ein Pasch sind, ja, dann passieren extreme Dinge.
Ah, okay.
Etwas Unerwartetes, Ungewöhnliches oder etwas Interessantes passiert. Und das bringt eine zusätzliche Wendung ins Spiel. Und das ist immer so Überlegung, was könnte das sein? Und da hilft mir vielleicht das Orakel, wenn ich schnell eine Wendung finden muss. Was könnte passieren? Taucht ein Monster, ein zusätzliches auf? Entpuppt sich jemand eigentlich als Freund? Und so weiter und so weiter.
Da lohnt es sich auch noch mal tiefer drüber nachzudenken, weil das eine sehr clevere Mechanik ist. Also ja. Der Macher des Spiels, Sean Tomkin, das ist schon sehr klug, was der da zusammengebaut hat. Das ging ja auch durch viele, viele Generationen in diesem Spiel. Das ist, glaube ich, damals in der Google Plus Gruppe ist das sehr eifrig diskutiert worden und da wurden auch sehr viele Elemente, die sich in den Spieltests ergeben haben, aufgenommen in die finale Fassung. Ne?
Also ich habe es, glaube ich, damals gesehen auf RPGNet, wo er als noch in der Designgruppe Feedback gefragt hat. Das sieht schon ziemlich cool aus. Und ja, Iron Thorn ist rauf und runter gespielt worden. Es wird gespielt gerade, wahrscheinlich in diesem Moment, irgendwo. Das funktioniert. Ja, das ist eins der gründlichst getesteten, Community-getesteten Spiele, glaube ich, die es da draußen gibt, über viele Generationen. Und das, was wir jetzt hier haben, man sieht es auch daran, dass im Internet jede Menge fantastischer Podcasts, Videos sind, Actual Plays, wo Leute Iron Thorn spielen und zum Teil mit Requisiten, mit Sounds, zum Teil mit schauspielerischen Einlagen. Das ist wirklich beeindruckend.
Ich würde gerne kurz noch in den Werbebereich des Podcasts übergehen, weil wir das Ganze ja gerade in einer Vorbestellungsaktion finanzieren lassen, damit wir auch eine deutsche Ausgabe davon haben. Und dann würde ich sagen, haben wir auch die erste Episode abgeschlossen und widmen uns in der zweiten Episode dann einer Charaktererschaffung. Wie funktioniert das und so weiter? Die deutsche Ausgabe ist sehr deckungsgleich zur englischen Ausgabe. Also wir haben das Layout komplett übernommen und das Ganze wurde von einem relativ kleinen Team gemacht, wenn ich mich recht entsinne.
Das Team haben wir diesmal kleiner gehalten. Die Übersetzung hat Lukas Feinweber gemacht in Eigenregie. Das Lektorat, wie so oft, von Verena Busch. Und ich habe die Redaktion gemacht und das Layout angepasst. Also wie gesagt, wir haben das Original-Layout übernommen. Ich habe es dann eben auf die deutsche Format angepasst und die Texte eingebaut. Und
das war dein erstes Layout, ne?
War mein erstes Layout, aber ich habe es ja nicht wirklich selber gemacht. Also Sean Tomkin hat ein hervorragendes Layout gebaut. Daran konnte ich dann üben. Das hat sehr gut funktioniert. Und am Cover hat Patrick Wittstock noch mitgearbeitet.
Ich glaube, es profitiert davon, wenn so ein Team klein ist, weil man dann eben sich sehr gut auskennt, mich sehr gut eingearbeitet hat in diese Mechaniken und auch in das Glossar dieses Spiels. Ja, also Lukas hat ja die Grundlage dafür abgeliefert und am Ende ist das schon sehr, sehr rund geworden. Verena ist gerade dabei, noch die Fahne zu korrigieren, also ich gehe davon aus, dass wir da auch sehr zeitnah mit fertig sind und in der Vorbestellung, die bis zum 7. März läuft, ist das PDF sozusagen sofort verfügbar. Ja, also man kann, wenn man jetzt ein PDF irgendwie holt und es ist alles auch ein bisschen vergünstigt, wir haben einen Subskriptionspreis in der Vorbestellung, also das Buch wird später etwas teurer im normalen Handel sein, in der Vorbestellung ist es etwas günstiger, dann kriegt man im Grunde sofort einen guten Einblick, wie dieses Spiel aussieht und wie das Spiel funktioniert, weil, wie gesagt, das PDF ist bis auf Seite XXX und sowas ist das eigentlich fertig.
Das stimmt. Also kleine Teams haben eindeutige Vorteile, weiß ich auch sehr zu schätzen. Manchmal geht's nicht, manchmal sind Aufgaben so groß, dass man da mehrere braucht, aber ich habe gute Erfahrungen mitgemacht jetzt. Das PDF ist sofort da, Ihr könnt euch einen Eindruck davon verschaffen, dass Übersetzung und Layout auch wirklich gelungen ist, auch im Deutschen. Aber wir sind immer noch kein so kleines Team wie Sean Tompkin, denn der hat das alles ganz alleine.
Das ist super krass,
ja. Was absolut beeindruckend ist.
Also auch die Bebilderung, die ja durch Fotografien erfolgt, die dann nochmal bearbeitet wurden. Das ist wirklich krass, ja. Wir sind fast finanziert mit der Vorbestellung. Das ist ganz gut. Das freut uns sehr. Also, dass wir da auch auf Interesse stoßen mit den Sachen. Das ist für uns immer sehr wichtig. Dafür machen wir auch vor allen Dingen diese Vorbestellung, um so abzuschätzen, interessiert das überhaupt? Ist das spannend? Und wenn das Ganze fertig ist und fertig finanziert ist, gehen wir von einer relativ raschen Lieferung aus. Also je nachdem, wie die Corona-Lage natürlich noch ist und so. Also die Schneelage hat sich ja Gott sei Dank wieder entspannt hier in unseren Breitengraden. Aber bei uns ist es eben kein Print-on-Demand-Book, sondern wir lassen es eben richtig drucken. Also das hat so ein bisschen den Vorteil, dass die Verarbeitung noch ein bisschen netter ist. Also wir haben dann auch wieder ein Lesezeichen da drin und so weiter, wie man das so kennt. Und das Ganze erscheint dann eben auch als Hardcover in derselben Größe wie beispielsweise Dungeon World, also 17x24 in so einem B-Format wird das erscheinen. Und dazu wird es dann noch ein Deck an Karten geben. Da kann Stefan gleich nochmal sagen, was auf den Karten ist. Und es gibt auch noch eine Mappe mit dem sogenannten Lodestar, dem Leitstern oder dem Nordstern, so haben wir es auf Deutsch übersetzt. Was hat's mit diesen beiden Sachen auf sich?
Ja, zuerst zu dem Nordstern. Ironstone-Veteranen werden das schon kennen. Das ist ein, ich glaube, über 30 Seiten, fast 40 Seiten starkes Referenzheft, ein Regelheft. Das sind alle wichtigen Regeln von Ironstone nochmal übersichtlich aufgelistet, quasi ohne die ganzen Füller- und Erklärtexte, sondern wenn ich bereits Ironstone kann, dann kann ich es dann nachschlagen. Die Spielzüge, die Orakeltabellen, die Erklärung, wie Initiative funktioniert, kann ich also einfach am Tisch liegen haben, rumreichen, dann kann ich das Buch beiseite lassen. Oder ich habe eben zwei Dinge, wo ich nachschlagen kann. Also eine sehr nützliche Ressource am Spieltisch, ja, glaube ich, jeder gut gebrauchen kann. Die Karten sind sehr, sehr spannend. Und zwar sind es 75 Karten, auf denen die sogenannten Ressourcen abgedruckt sind. Die Ressourcen sind das, was dein Charakter mitbringt auf seine Quest, was dein Charakter besonders macht, was ihm dabei hilft zu obsiegen. Ja, das können Begleiter sein, die du hast, das können die Pfade sein, also dein Hintergrund, die dich mit Fähigkeiten ausstattet, das können besondere Kampffähigkeiten sein, die du besitzt oder Rituale, mystische Rituale, die du beherrschst. Also alle Fähigkeiten, Talente, wie auch immer man es nennen möchte, werden nicht auf dem Charakterbogen eingetragen, sondern die habe ich in so einer Kartenform. Jede Karte hat dann sozusagen enthält eine dieser Talente und ich kann die auch steigern auf dieser Karte. Kann mit Erfahrungspunkten die verbessern. Und ja, ich lege mir dann entsprechend neben meinen Charakterbogen, vielleicht mache ich so auch mit noch mehr Büroklammern fest, liegen dann die Module, die meinen Charakter modifizieren oder die meinen Charakter aufbauen. Und die gibt's dann eben als gedruckte Spielkarten, als große Karten, glaube ich, 8x12 Zentimeter, habe ich die dann schön handlich und stabil dabei.
Gibt's alles auch in einem Bundle, wo das alles nochmal vergünstigt ist. Also wer da Interesse hat und jetzt irgendwie neugierig geworden ist, kann sich natürlich auf unserer Webseite alles nochmal genauer anschauen. Da sind auch schon ein paar Artikel verlinkt, die wir haben und auch ein paar Podcasts, wo Leute das Solo spielen. Und wir werden uns jetzt in den weiteren Episoden dieses Podcasts damit beschäftigen, wie man Charaktere baut und wie man das Spiel spielt und was es für Spielzüge gibt. Und welche Abenteuer man so erlebt. Und wenn wir wirklich viel Zeit haben, könnte es auch sein, dass wir eine kooperative kleine Kampagne spielen auf Twitch. Aber das müssen wir sehen, wie viel Zeit wir haben.
Okay, Daniel, dann machen wir zwei uns jetzt an die Charaktererschaffung. Denn das ist ja das Schönste an einem neuen Rollenspiel, habe ich gehört. Aber davon hören wir in der nächsten Episode.
Genau, das machen wir beim nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss. Intro und Outro dieser Podcast-Reihe stammt von Konrad Rodenberg, der schon für DCC ein fantastisches Intro gemacht hat und hier auch wieder mal den Nagel auf den Kopf getroffen hat. Wenn ihr mehr von seiner Musik hören wollt, könnt ihr das unter www.kidicarus.de tun. Ich verlinke das Ganze unter dem Artikel. Ansonsten nochmal vielen Dank für das Intro und das ein oder andere Projekt mit Konrad haben wir auch noch am Laufen. Insofern war es bestimmt nicht das letzte Mal, dass ihr ihn hört. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.